Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk ist Anfang 40, vom Beruf Lehrerin und lebt in Bayern. Soweit so normal, würde ich jetzt mal sagen. Aber Julia Wittig hat noch ein zweites Leben. Sie ist nämlich Ice Swimming World Champion in Burghausen. Das ist sie 2017 geworden, trägt den Weltmeistertitel über 1000 Meter. Das scheint sowas wie die Königsdisziplin zu sein im Eisschwimmen. Und ist im Guinness-Buch der Rekorde. Seit 2020 steht sie da drin mit dem letzten Winterswimming, den World Championship 2020 in Slowenien. Da hat sie sage und schreiben 7 Goldmedaillen gewonnen. Liebe Julia, guten Morgen. Habe ich eine Medaille vergessen?
Ja, erst einmal freue ich mich sehr, dass ich in der Sendung Gast sein darf. Und ich freue mich auch, dass ich die Zuhörer ein bisschen mit in die Welt des Eisschwimmens mit reinführen darf. Und ich denke so, zusammenfassend hast du es ganz schon gut gemacht, Bärbel.
Ja, habe ich alle Rekorde. Wahrscheinlich kommt im Laufe der Sendung noch der eine oder andere dazu. Ich bin ja eher die Warmduscherin. Wie beginnt denn für dich der Sonntagmorgen?
Ja, der geht auch eher warm los. Kuschelig warm im Bett. Und Sonntag ist ja eigentlich immer mein trainingsfreier Tag. Von dem her bleibt der auch warm. Die anderen Tage, da wird es dann schon kalt.
Warum braucht man einen trainingsfreien Tag? Brauchst du das für dich? Braucht das der Körper? Oder hat das Schwimmbad einfach zu?
Naja, der See, der hat ja sozusagen ganzjährig für mich geöffnet an jedem Tag. Nee, aber es braucht man einfach mental, dass man einfach weiß, Mensch, von Montag bis Samstag, da gebe ich alles und dann hat man einfach einen Sonntag, wo man sich regenerieren kann und ausruhen kann, wo man vielleicht auch mal andere Gedanken zulassen kann, nicht nur immer ans Eisschwimmen denken.
Richtig.
Und es ist einfach ein Faulenzertag.
Darfst du da auch alles frühstücken oder darfst du da nur Eiskaffee zu dir nehmen? Ich weiß, das ist ein ganz billiger Gag.
Ja, also das ist ja auch das Gute am Eisschwimmen, man kann ja essen, was man will. Also ich kann ja Berge verschlingen ohne Ende. Man hat ja einen wahnsinnig hohen Kalorienverbrauch. Von dem her bin ich da in keinster Weise limitiert.
Das ist schon mal sehr gut. Und vielleicht werden genau jetzt viele HR3-Hörer und Hörerinnen hellhörig, weil sie sich am Ende des ersten Monats im neuen Jahr sagen, Mensch, ich wollte doch vielleicht abnehmen. Und du hast es schon gesagt, Julia, wir wollen eintauchen in diese Welt des Eisschwimmens. Wenn man in die sozialen Netzwerke guckt, hat man das Gefühl, Eisschwimmen scheint sowas wie ein neuer Fitnesstrend zu sein. Gefällt dir das?
Mir gefällt es natürlich. Für mich ist es der schönste Sport, den man betreiben kann. Aber wir sprechen vom Eisschwimmen und man muss ganz klar sagen, Eisschwimmen ist einfach ein Extremsport. Und es ist wichtig, dass man sich einfach mit diesem Sport auseinandersetzt. Weil wir sprechen vom Eisschwimmen. Das heißt, man schwimmt in Gewässer, die sind unter 5 Grad.
Also ab dann beginnt Eisschwimmen erst.
Richtig, ab 4,9 beginnt Eisschwimmen. Das ist schon verdammt kalt. Und da passiert einiges im Körper. Vor allen Dingen ist beim Eisschwimmen das Aufwärmen ein wesentlicher Punkt. Und wenn man das nicht weiß, was alles passiert, dann kann es sehr gefährlich werden. Und es kommt auch immer wieder zu Todesfällen. Mhm. Ich denke, das ist ja.
Also es ist nicht so, wie man es eben da manchmal sieht, ein kleiner Spaß, wenn man mal ein Loch in die Eisdecke hackt. Es ist, wie du sagst, eben auch gefährlich und alles andere als ein spaßiges Hobby. Dann nehmen wir die Hörer und Hörerinnen gleich mit, vielleicht in die Vorbereitung, wenn man sagt, das könnte doch etwas sein, was ich ausprobiere. Denn irgendwann bist du ja nicht als Weltmeisterin gleich gestartet, sondern warst ja auch mal eine Anfängerin. Darüber würde ich gleich gerne mit dir reden, heute im HR3. Sonntagstalk und ich freue mich, dass du da bist, Julia Wittig.
Danke.
Also, ich habe mir heute für diesen Sonntag eine professionelle Eisschwimmerin eingeladen und habe gerade schon gemerkt, Eisschwimmen beginnt bei einer Wassertemperatur von 4,9 Grad. Und irgendwann gibt es ja immer ein erstes Mal. Julia Wittig, du bist Weltrekordhalterin im Eisschwimmen. Wann war denn dein erstes Mal im kalten Wasser?
Also, mein erstes Mal war an einem sehr verschneiten Dezembertag 2014. Mhm. War ich am Wörsee, musste dazu sagen, der Wörsee liegt in Burghausen am Fuße der Burg. Das sind so kleine Abhänge und ich war Schlittenfahren mit meiner kleinen Tochter und mit meiner Freundin Nicole Hetzer. Mit der bin ich früher leistungssportmäßig so Beckenschwimmen unterwegs gewesen und wir waren also Schlittenfahren und hatten dann einen ganz guten Blick auf den Wörsee und dann haben wir doch tatsächlich dort Schwimmleinen entdeckt und waren relativ verwundert. Im Winter, wir fahren da Schlitten, sind da Schwimmleinen drin. Ja, was hat es damit auf sich?
Und dann hat die einfach nur vergessen, jemanden abzubauen? Nein, das hat eine Bedeutung.
Eben. Und was ja noch viel verwunderlicher war, wir sahen ja nicht nur Leinen, wir sahen jemanden, der sich da drin bewegt hat. Und es sah ziemlich geübt aus. Also es war jetzt nicht so, dass der irgendwie zufällige Not geraten ist, also in Graulzügen. Das hat uns schon sehr gewundert, was da los ist. Und dann sind wir gleich hin und haben geschaut. Dann hat es sich um Christoph Andratsch gehandelt, der die ersten deutschen Eisschwimmmeisterschaften veranstaltet hat im Januar, also ein paar Wochen später. Den haben wir gekannt von früher im Leistungssport Schwimmen und dann kam er gleich ins Gespräch und er hat gemeint, ob wir das nicht auch mal probieren wollen würde.
Aha, also ihr kommt vom Schwimmen und man muss noch mal sagen, für alle, die das nicht wissen, Burghausen liegt in Bayern und ist ja sowas wie ein Eisschwimmmecker. Liegt das an diesem Kollegen im Wasser, den ihr da gesehen habt? Hat der das so ein bisschen bekannt gemacht?
Ja, genau, daran liegt es. Die deutschen Meisterschaften im Eisschwimmen waren die ersten Jahre immer in Burghausen und also eigentlich direkt bei mir vor der Haustür.
Also wenig Ausreden. Und trotzdem ist ja von Schlittenfahren und am Beckenrand stehen und jemanden bei solchen kalten Temperaturen dort kraulen sehen, noch nicht ein Anlass zu sagen, ich springe da auch hinein, weil man jemanden von früher kennt. Julia, so schätze ich dich nicht ein, dass du so schnell zu haben bist. Was war denn dieser Reiz zu sagen, das versuche ich? Ich meine, du kannst da in Bayern Ski fahren, du kannst Schlitten fahren, du kannst Schlittschuh laufen. Warum Eisschwimmen?
Ja. Ja, weil es einfach verrückt ist. Ich mag verrückte Sachen und es war einfach klirrend kalt. Es war Schnee draußen. Der See war ja zugefroren. Es war nur ein klitzekleines eisfreies Loch. Ich meine, ich als ehemalige Leistungssportlerin, ich kann ja mit Schmerzen ganz gut umgehen. Haben wir schon gedacht, dass das schmerzhaft sein wird. Aber wie es dann tatsächlich war, das habe ich mir nicht ausmalen können. Und es war eigentlich noch viel schlimmer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, als wie ich es mir gedacht habe.
Pass auf, wir wollen ja Leuten Lust machen aufs Eisschwimmen, aber beschreib dieses Schlimme nochmal ein bisschen genauer für mich.
Also es ist, wenn man reingeht, wir haben das dann mit Pudelmützen gemacht. Ja, es hat auch geschneit und dann weiß noch meine kleine Tochter, da nicht ausziehen und Kleidungsstück um Kleidungsstück war es dann weg und dann war man nur noch im Badeanzug, eben vor diesem dunklen, eisfreien Loch und dann in Sekundenbruchteilen hat man eigentlich nur noch irgendeinen Schmerz gespürt.
Wo hast du den
gespürt? Überall am ganzen Körper.
Also nicht nur eine bestimmte Region, es war ein Ganzkörperschmerz. Und normalerweise, Julia, bringen wir als Eltern den Kindern ja auch bei, setz dir eine Mütze auf, zieh dir die Handschuhe an. Und jetzt hast du dich vor deiner Tochter ausgezogen und stehst da im Badeanzug. Ja. Dann gibt's ja nochmal den Moment, okay, schnell alles wieder anziehen oder eben reinspringen. Aber so schnell springt man ja gar nicht rein.
Nee, also Springen ist sowieso beim Eisschwimmen tabu. Also man geht sehr langsam fußwärts rein, ist ganz wichtig, weil ich sage, das Element Eiswasser ist eine Hausnummer und man muss sich langsam an das Wasser gewöhnen. Dann fühlt man nur noch diese Macht der Kälte. Also manche sagen ja, das fühlt sich an wie 1000 Nadelstiche. Ich selber empfinde das nicht so. Ich merke eigentlich nur, dass alles wehtut und besonders die Zehen und Finger, weil die am wenigsten durchblutet werden. Der Körper versucht ja, das warme Blut im Körperinneren zu halten, also im Rumpf.
Da, wo die wichtigen Organe sind.
Richtig, genau.
Auf den Finger kannst du ja schon mal verzichten. Aber deine dicke Wollmütze auf dem Kopf beim ersten Mal, bringt die denn was?
Ja, auf jeden Fall, weil es geht ja viel Wärme durch den Kopf verloren. Erstens mal ist gemütlich und ich habe es ja auch am Anfang gemacht, das waren ja nur 4 Brustzüge ungefähr, also 2 hin, 2 zurück, das war's, wenige Sekunden da drin. Und jetzt komme ich aber zum Punkt, das hat jetzt alles ziemlich schlimm und schrecklich geklungen, nur Schmerzen und so, aber so ist es ja nicht. Also für mich macht eigentlich der Reiz das aus, dass man einfach mal ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt, einfach mal was macht, wo man sich überwinden muss. Und das ist bei mir jetzt auch nach all den Jahren, ich mache das ja mittlerweile seit 7 Jahren, ist es für mich nach wie vor auch immer noch eine Überwindung, da reinzugehen. Aber wenn man rauskommt, wenn man das dann geschafft hat, dann ist es wirklich was so, dass das glücklich macht. Wenn man sich denkt, Mensch, hey, andere sind dick vermummt und ich bin jetzt da im Badeanzug und gehe da in das kalte Wasser rein. Und man fühlt sich tatsächlich sehr, sehr gut, dass man sowas gemacht und auch geschafft hat.
Also das finde ich einen ganz spannenden Punkt zu sagen, raus aus der Komfortzone und das Eisschwimmen glücklich macht. Da brauche ich gleich noch ein bisschen Überzeugungsarbeit von dir. Ich bin momentan noch bei Eiskaffee und Spaghetti-Eis, aber ich gehe gerne den Weg mit dir, liebe Julia Wittig. Denn immerhin bist du Weltrekordhalterin im Eisschwimmen. Also ein richtiger Profi erzählt über diesen Sport, wo man nicht einfach nur in ein kaltes Becken springt, sondern es braucht Vorbereitung. Gleich mehr mit dir, Julia. Manchen von uns wird schon beim Anschauen der Videos irgendwie eine Art Kälteschock präsentiert. Julia Wittig aber sagt, nein, Eisschwimmen macht glücklich. Und deswegen alle Frostbeulen, zu denen ich mich vielleicht auch zählen würde, liebe Julia. Eisschwimmen ist ein Sport, der in deiner Region in Burghausen wirklich intensiv gelebt wird. Es gibt sogar an unterschiedlichen Schulen sogenannte Eisschwimm-AGs. Und trotzdem braucht es auch eine Vorbereitung. Bei dir gab es einen Mentor, Stefan Hetzer, der hat dich zum Eisschwimmen gebracht. Den kanntest du schon früher vom Schwimmen, weil du mal Leistungsschwimmerin warst. Der hat gesagt, versuch das doch mal. Tauch ein in dieses 3 bis 4 Grad kalte Wasser, das mit Schmerzen verbunden ist. Du hast es so wie Nadelstiche beschrieben. Wenn man dann rauskommt, was passiert denn dann mit dem Körper? Wann kommt diese Glücksdusche?
Da muss man ein bisschen differenzieren, weil es hängt davon ab, wie lange man im Wasser war. Ich sage mal so, wenn man jetzt Anfänger ist und es jetzt nicht so wie ich als Sport macht, sondern einfach zum körperlichen Wohlbefinden, da reicht ja zum Beispiel, wenn man in der Woche ja 1 bis 2 Mal geht und da vielleicht um die 50 Meter schwimmt, also sagen wir mal so 1 bis 2 Minuten im Wasser. Wenn ich nämlich dann rauskomme nach wenigen Sekunden, bin ich zwar an der Oberfläche kalt, aber das Körperinnere ist noch warm. Also mein Körperkern ist warm. Von dem her sind relativ schnell die Glückshormone ausgeschüttet, weil der Körper sich nicht noch mit dem schmerzhaften Aufwärmen befassen muss.
Und sehnst du dich schon, während du schwimmst, nach diesem Gefühl oder vergisst du das dann? Hast du auch ein Glücksgefühl, während du schwimmst?
Nee, also beim Schwimmen hat man keine Glücksgefühle. Ich glaube, das hat niemand, weil man einfach nur diese Schmerzen spürt, diesen Kälteschmerz.
Jetzt ist dir schon ein Eiszapfen von der Nase runtergefallen gerade.
Ja, oder so. Man ist beim Eisschwimmen, das ist auch was ich sage, was schön ist. Man ist vollkommen im Hier und Jetzt. Das ist anders wie bei irgendeinem anderen Sport, weil die Kälte so gravierend ist. Das geht in Sekundenbruchteile, ist die da. Und die ist mit so einer Macht da, dass es keine anderen Gedanken zulässt. Man ist so mit seinem Körper beschäftigt, dass man nicht an irgendwelche Probleme im Beruf oder in der Familie oder irgendwo anders denken muss. Man ist im Hier und Jetzt und man spürt nur Kälte und man ist immer den nächsten Schritt. Wenn jetzt ich beim Schwimmen, dann ich so eine Bahn geschafft, jetzt die nächste. Also ich bin eigentlich permanent mit mir im Dialog.
Und nicht so beim nächsten Elternabend oder Klausuren, die du als Lehrerin noch korrigieren musst oder bei nervigen Eltern, die dich anrufen und sagen, warum ist mein Kind nicht hochbegabt. Aber wenn Eisschwimmen glücklich macht und gleichzeitig der Körper, das nehme ich jetzt nochmal auf von dir, Schmerzen signalisiert, kann ich mir vorstellen, dass man auch denkt, wenn man uns beiden jetzt zuhört, wenn der Körper schreit, nein, das Wasser ist doch kalt, warum soll das trotzdem einen guten Effekt haben? Auf die Psyche verstehe ich, das hast du ja beschrieben, dieses, man kommt aus der Komfortzone heraus. Aber hat das auch etwas für die anderen Organe?
Es gibt ja ein paar wissenschaftliche Studien zum Schwimmen im kalten Wasser, die sind aber alle empirisch noch nicht gesichert.
Ja.
Was ich allerdings merke, ist schon, seitdem ich Eisschwimme, also Erkältungskrankheiten oder sowas, das kenne ich nicht mehr.
Also das stärkt also das Immunsystem.
Ja, und von allen anderen, die das machen, weiß ich auch, dass die einfach diese typischen Erkältungskrankheiten, dass die einfach ausbleiben.
Verstehe. Vielleicht hat es auch einen Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System, denn es wird ja plötzlich auch, wie bei so einem Treppenlauf, kann ich mir vorstellen, auch nochmal extrem gefordert.
Das mag sein, wobei man auch sagen muss, jetzt Eisschwimmen ist jetzt von der Aufenthaltsdauer im Wasser einfach durch das, dass es so extrem ist, ist es natürlich zeitlich limitiert, die Aufenthaltsdauer im Wasser. Das heißt, ich kann jetzt mit Eisschwimmen nicht unbedingt meine Fitness trainieren.
Okay, aber wann würde es denn gefährlich werden, wenn du sagst, ich schwimme ein paar Bahnen, von was für einer Strecke sprichst du und von welchem Zeitfenster?
Es kommt darauf an, wie ich mich vorbereitet habe. Also als ich hier angefangen habe, habe ich ja von wenigen Sekunden berichtet. Und so muss man es auch starten. Das steigert man langsam. Ich bin dann zum Beispiel im Jahr drauf, bin ich dann 500 Meter mal im Wettkampf geschwommen und dann im Jahr drauf 1000 Meter. Also ich habe da schon wirklich eine lange Vorbereitungszeit gehabt. Ich habe dann zum Beispiel auch nie im Wasser oder sowas Angst, weil ich genau weiß, wie mein Körper reagiert im Wasser. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Essentielles. Ich weiß einfach, die Extremitäten werden nicht mehr so durchblutet. Und ich weiß, mein Körperkern, da ist das warme Blut, da werden meine Organe geschützt. Und ich spüre das.
Und es kann keinen Punkt geben, den du überstreitest, dass du etwas nicht bemerkst. Was weiß ich, dass dir Finger absterben oder ein Zeh abstirbt oder so etwas?
Also ich versuche dann zum Beispiel mal die längste Strecke, die ich jemals geschwommen bin im Eiswasser, das war ja die Eismeile. Und eine Eismeile ist nochmal eine andere Hausnummer als meine 1000 Meter im Wettkampf. Da habe ich mich nochmal gezielt vorbereitet. Und das ist jetzt für mich persönlich eine Grenze gewesen, wo ich wusste, hey, eine Eismeile,
wie viele Kilometer sind das? Wie viele Meter sind
das? Eine Eismeile ist 1600 und ich glaube 8 Meter. Also nochmal 600, gute 600 Meter mehr, als ich eigentlich schon gemacht habe. Und das ist enorm viel. Und dann möchte ich es, wenn es klappt, so schnell wie möglich machen. Und das ist mir dann zum Glück
gegeben. Das verstehe ich. So geht es mir auch gerade mit Eisschwimmen. Ich bin ganz fasziniert und höre dir gerne zu und denke, ach, ich möchte das auch mal machen. Und dann ist es vorbei. Und trotzdem hat es eben diesen Reiz des Besonderen. Und darüber hast du auch ein Buch geschrieben. Es heißt so wie das, was du liebst. Eisschwimmen. Wie du dich körperlich und mental richtig vorbereitest und deine Grenzen überwindest. Das machen wir gleich, liebe Julia, vielleicht zusammen. Wir steigen ein in das Eisschwimmen für Anfänger. Denn einfach so zu Hause mal in so einen kalten See hüpfen, ohne Vorbereitung, ne? Das ist jetzt meine Mutti-Warnung für Sonntagmorgen, geht das nicht. Und dafür habe ich mir einen Profi an die Hand geholt, das ist Julia Wittig. Wir sind gleich wieder da für euch. Wenn ihr jetzt Lust bekommt, in einen kalten See irgendwo in Hessen zu hüpfen, dann müsst ihr uns eigentlich erstmal zuhören. Ich bin Bärbel Schäfer hier im hr3 Sonntagstalk und ich habe mir eingeladen, die Ice Swimming World Champions Queen, nicht nur über 1000 Meter, sondern die Eismeile bist du auch schon geschwommen, liebe Julia Wittig. Hast Goldmedaillen gewonnen, 2020 in Slowenien. Und wir haben gerade gesagt, wir beginnen mal mit Eisschwimmen für Anfänger. Der erste Monat des neuen Jahres ist rum. Fitnessstudio-Abos kennen wir alle, Rennradfahren kennen wir jetzt auch. Eisschwimmen ist ein Sport, den du besonders liebst. Wie beginnt man damit? Soll man üben mit kalt duschen?
Das wäre zum Beispiel eine gute Methode, weil kalt duschen, weil manche Leute, die brauchen ja auch immer eine Zeit lang, dass sie am kalten See sind. Ich sage, zweimal in der Woche würde ich auf jeden Fall kaltes Wasser bevorzugen. Wenn es mal nicht anders geht, dann wäre auch eine kalte Dusche eine Möglichkeit.
Okay, Eisbucket-Challenge war dein Ding also?
Ja, meins persönlich nicht, weil ich habe ja den See direkt ums Eck. Also ich bevorzuge dann doch die originale Begegnung mit dem Eiswasser.
Okay, das heißt, wir können uns einen See in unserer Nähe suchen.
Ja, also ich würde empfehlen, das allererste, was man macht, ist, dass man weiß, dass Eisschwimmen nicht eigentlich im Winter beginnt, sondern Eisschwimmen beginnt im Herbst. Aha. Und zwar dann, wenn die Temperaturen fallen, wenn dann mal langsam nicht mehr 20 Grad im See ist, sondern vielleicht dann mal 18, dann 15 und man geht einfach das ganze Jahr über weiter, bleibt im Wasser. Das ist mit eigentlich die beste Methode, um den Körper ein bisschen an die fallenden Temperaturen zu gewöhnen.
Also als Nordseeurlauberin bin ich schon mal ganz weit vorne im Vergleich zu allen, die gerne ans Mittelmeer fahren. Da sind die Temperaturen ja auch erst etwas kälter. Diese Kälteexplosion und diese Glückshormonexplosion, die das dann ja auslöst, wenn man den Körper in das kalte Wasser getaucht hat, das hast du ja schon eben beschrieben. Aber in deinem Buch Eisschwimmen sagst du auch, man muss noch sich anders vorbereiten. Was gehört dazu, außer regelmäßig jetzt zu schwimmen? Was noch?
Ganz wichtig, dass man nie allein zum Eisschwimmen geht. Es ist einfach ein Sicherheitsaspekt, den muss man unbedingt beachten, weil wenn man dann tatsächlich mal Hilfe braucht, dann muss einer einen Notruf absetzen können. Das heißt, ich brauche unbedingt einen Begleiter an Land. Und dann, was halt auch mehr Spaß macht, wenn man vielleicht noch jemanden hat, der das mit einem zusammen macht, dann sind Punkte wichtig, zum Beispiel, dass man sich vom Eisschwimmen nicht aktiv erwärmt, dass man dann eine Runde joggt vorher.
Oder Seil hüpft oder sowas.
Ja, genau, weil sich da die Körpertemperatur mehr erhöht und dann hat man ein größeres Temperaturgefälle. Das ist eigentlich so ähnlich, wie ja die Wasserwacht oder die DLRG immer im Sommer warnt, nicht erhitzt ins Wasser gehen und so ähnlich kann man sich's vorstellen. Und diese ganzen Effekte, dass man sagt, der Körper bereitet sich langsam auf die Belastung vor, das ist, wenn ich ins Eiswasser gehe, das sind Sekundenbruchteilen, ist das weg, weil die Kälte alles überlagert. Also es bringt auch nichts.
Okay, weil du stehst ja, wenn du am Rande eines Beckens stehst, kurz vor einem Wettbewerb, da auch mit deiner Badekappe, jetzt hast du auch keine Wollmütze mehr auf, und einer warmen Jacke, aber du bist dann nicht aktiv in Bewegung. Ja, das heißt, du gehst dann schon nur mit dem Badeanzug drunter hin, dass sich der Körper schon ein bisschen an die Kälte gewöhnt, oder hast du dann dicke Socken oder Fellschuhe an oder eine besonders warme Jogginghose?
Also wichtig ist, dass man lockere Kleidung hat. Das ist dann immer was halt jeder gerne anhat. Ich sehe mit Jogginghosen, also ich meine, modisch ist jetzt der Sport nicht unbedingt, muss man sagen.
Ganz weit vorne.
Ganz weit vorne. Wir haben dann so einen Wärmemantel und der Wärmemantel ist eigentlich so ganz kurz bevor ich dann in ein Rennen einsteige, habe ich mir den über den Badeanzug geworfen und dann habe ich eigentlich tendenziell nichts mehr drunter, außer den Rennanzug, den ich habe. Aber wenn ich jetzt so zum Training gehe, ich sage jetzt für die Einsteiger oder für die es mal probieren wollen, die sollen sich einfach lockere Kleidung anziehen, Jogginghose, Schuhe vor allen Dingen zum Reinschlüpfen. Es ist nicht gut, wenn man Schuhe binden muss, weil oftmals dann die Fingerkuppen so kalt sind, dass man dann keine Schleife mehr zustande bringt.
Und warum sagst du lockere Kleidung? Weil man dann eben dann auch, wenn man nass ist, da ganz schnell reinschlüpfen kann oder weil man so zittert, dass man sich so so hektisch abtrocknet und einige Körperstellen noch nass sind?
Das ist beides. Also dieses Wärmezittern, das man ja dann bekommt, wenn man lang genug, sage ich jetzt mal, im Eiswasser war. Nicht jeder hat ein Wärmezittern. Bei wenigen Sekunden im Eiswasser bleibt es ja aus. Manchmal ist es tatsächlich so, deswegen brauche ich auch unbedingt einen Begleiter, der muss einem dann zum Beispiel manchmal auch helfen beim Anziehen.
Also vielleicht auch ein Sport, der schon auf spätere Lebensjahre vorbereitet, wenn man dann auch Hilfe braucht beim Anziehen. Aber was ist Wärmezittern? Kannst du mir das noch erklären?
Naja, dieses Zittern nach dem Aufenthalt im Eiswasser, das ist eigentlich bei jedem. Es kommt allerdings darauf an, wie lang man im Wasser war. Das ist wieder individuell abhängig von der körperlichen Konstitution, vom Trainingszustand. Das hat viele Faktoren. Fakt ist auf jeden Fall, es gibt bei jedem einen Punkt. Und wenn der überschritten ist, dann kommt es zu diesem Wärmezittern. Dann versucht der Körper, durch Muskelkontraktionen Wärme zu erzeugen. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, weil ich weiß, es ist alles in Ordnung.
Okay, und wenn das die mehrfache Weltmeisterin und Weltrekordhalterin im Eisschwimmen sagt, in der Königsdisziplin über 1000 Meter, dann wird es schon stimmen. Julia Wittig, wir steigen gleich wieder ein. Denn in deinem Buch sind auch drin Trainingspläne und die besten Methoden einer Weltmeisterin. Bis gleich. So, was gibt es für Regeln eigentlich beim Eisbaden? Eisschwimmen heißt der Sport, den Julia Wittig liebt. Früher war sie in einem ganz normalen Pool im Schwimmbad und hat dort die Rekorde gerockt. Jetzt macht sie das im Eisschwimmen und hat uns gerade gesagt, uns Anfängern, wenn wir einfach mal aus der Komfortzone raus wollen, einfach mal das ganze Jahr über weiterschwimmen im See, auch wenn die Temperaturen etwas kälter werden. Das könnte ein guter Einstieg sein. Kann man denn jetzt Ende Januar noch einsteigen oder ist das dann zu kalt, das Wasser?
Also ich denke, wenn man jetzt mental, wenn man sagt, hey, ich will das unbedingt machen, dann kann man schon mal antesten. Man kann zum See fahren, dann kann man mal sein Zeh reinhalten zum Beispiel und kann mal schauen, wie man reagiert. Wenn man ganz, ja,
Kakao,
es ist so.
Sauna.
Ja, manches wäre tatsächlich so, Bärbel, du lachst. Ich habe Anfänger erlebt, die also sind bis zu den Knien rein und sofort wieder raus, weil das so schrecklich war einfach, diese Erfahrung mit der Kälte. Aber sag, wenn man mental das, sich darauf vorbereitet, wenn man weiß, dass es kalt ist und wenn man sich vielleicht auch ein bisschen einliest und weiß, was die Kälte mit dem Körper macht und man das ganz ruhig angeht, dann kann man da durchaus das vielleicht auch mal ausprobieren.
Sind wir zu hektisch bei Kälte? Also wir haben ja einen Kollegen im Hessischen Rundfunk, den Stefan, der kommt bei egal welcher Temperatur in kurzen Hosen. Aber sonst ist unser Körper ja so gewöhnt an Heizung aufdrehen, ran ans Feuer, an den Ofen, ans Kamin, noch aus alten Zeiten. Kennen wir Kälte eigentlich gar nicht mehr?
Du sprichst was Tolles an, Bärbel, genauso ist's. Wir sind verwöhnt. Ich sage ja auch, wir drehen dann Heizung auf, dann machen wir noch einen Ofen an, wir sind richtig eingekuschelt, dann trinkt man noch irgendwie einen schönen Cappuccino oder so. Wir sind wärmeverwöhnt und ich war das auch wärmeverwöhnt. Und ich habe mir da früher gedacht, wenn ich mal raus bin und da hat es halt mal minus 5 Grad gedacht, habe ich mir, oh, ist das kalt. Aber ich wusste eigentlich noch gar nicht, was tatsächlich Kälte, also tatsächliche Kälte ist. Jetzt weiß ich's. Ja. Und in Russland zum Beispiel, da sind die ja, gehen die ja mit Kälte ganz, ganz anders um als wir. Also im Kindergarten zum Beispiel werden ja die schon, die gehen dann einfach mal barfuß, laufen die mal über irgendein Feld oder sowas.
Das hast du ja auch in deinem Buch Eisschwimmen noch mal ganz deutlich gesagt. Das wäre ein guter Trick, barfuß durch Schnee laufen. Das kann ja jeder mal im Park um die Ecke auf einem Rasenstück, vielleicht im eigenen Garten auch tatsächlich versuchen, um sich an die Kälte zu gewöhnen. Ich war mal in Lappland einige Zeit, weil ich Schnee und Kälte auch unglaublich gerne mag. Und dann war nach diesem Eintauchen in dieses Eisloch eigentlich das Auftreten mit den Füßen auf diesen hartgefrorenen Boden auch schmerzhaft, weil wir natürlich auch gar nicht mehr gewohnt sind, barfuß zu laufen. Dürfte man denn einen Neoprenanzug verwenden? Das denke ich jetzt gerade. Das wäre doch vielleicht ein bisschen entspannter für dich.
Ja, dann wäre es aber nicht mehr Eisschwimmen und dann wäre es ja auch nicht mehr irgendwie interessant. Also natürlich, es gibt ja zum Beispiel die Eisbader, die verwenden ja auch Neoprenhandschuhe, weil ich habe ja schon gesagt, gerade die Extremitäten, die sind immer so durchblutet und die schmerzen am meisten. Und die sind tatsächlich öfters mal mit Neoprenhandschuhen unterwegs. Die stehen ja, also Eisbader, die stehen in einem Eisloch, die bewegen sich, machen vielleicht einmal einen Zug, aber manchmal bewegen sie sich auch nicht. Das ist ja so der Unterschied zum Eisschwimmen. Beim Eisschwimmen bewege ich mich ja fort.
Und das auch in der Technik des Kraulens? Oder
richtig,
kann man auch Brust oder Rücken machen? Das, was du vielleicht von früheren Lagen noch kennst.
Also beim Eisschwimmen, das wird stetig erweitert, das Repertoire. Momentan gibt es die meisten Strecken, ist das, ja, das Kraulschwimmen, das Freistilschwimmen. Da gibt es Strecken von 25 bis 1000 Meter im Wettkampf. Dann gibt es Bruststrecken von 25 150 bis 200 Meter. Dann gibt es Schmetterlingsstrecken, allerdings nur kurze, 25 bis 50 Meter. Und ich habe auch schon Lagenstrecken gesehen. Rückenschwimmen habe ich bisher, mal abgesehen, innerhalb von dem Lagenschwimmen noch nicht gesehen. Aber es wird stetig erweitert und ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwann einmal auch im Angebot ist.
Jetzt hast du 2014 ja erst damit angefangen und in den letzten 7, 8 Jahren dir unglaublich Wissen drauf geschafft, liebe Julia Wittig. Du bist Weltrekordhalterin, Goldmedaillengewinnerin. Gibt es einen Fehler, den du gemacht hast beim Eisschwimmen, den du anderen Anfängern, Leuten, die uns zuhören, gerne ersparen würdest?
Ja, ich sag, wirklich war das Beste ist, wenn man tatsächlich im Herbst anfängt. Also für mich war dieser Kontrast, ich habe ja gesagt, den ersten Eisschwimmkontakt hatte ich im Dezember und da war wirklich, weil der See zugefroren und nur so ein Loch frei. Und ich hatte dann eigentlich das letzte Mal, als ich in dem See war, da hatte der See, glaube ich, 18 Grad und dann war ich drin bei, weiß nicht, 2 oder 3. Also das war schon ein richtiger Schock für mich. Und was vielleicht auch nicht das Beste war, wir waren vorher Schlittenfahren, also wir waren eigentlich durchgefroren. Durchgefroren eher, weil wir waren ungefähr eine Stunde unterwegs und dann hat schon die Kälte sich so ein bisschen in den Körper geschlichen. Und das ist auch nicht das Beste, was man machen sollte. Deswegen unbedingt im Herbst anfangen schon und unbedingt, wenn ich zum Eisschwimmen gehe, wirklich war direkt zum Eisschwimmen gehen, vorher nicht irgendwas anderes machen, konzentriert sein, fokussiert sein und dann.
Und das ist eben ganz wichtig, weil das hast du am Anfang unserer Sendung auch angesprochen, wenn man da einen Fehler macht, es ist eine Extremsportart, du hast es nochmal deutlich genannt, wenn man ein schludriger Anfänger ist, kann das eben auch das eigene Leben in Gefahr bringen. Das wollen wir auf keinen Fall heute an diesem Sonntag. Deswegen würde ich ganz gerne dich gleich nochmal fragen, wie geht das mit der Atmung? Also man kann sich auch über Atmung mental fokussieren und auch vorbereiten, für das, was du nennst, Schmerz für den Körper, wenn man dann in dieses kalte Wasser eintaucht. Machen wir gleich. Julia Wittig ist unser Gast heute. Mehrfache Goldmedaillengewinnerin im Eisschwimmen. Bis gleich, Julia. Sie war Leistungsschwimmerin und dann ein bisschen auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Okay, sie ist auch mal einen Marathon gelaufen und war Bergsteigen. Nix für Julia Wittig. Sie ist heute eine der erfolgreichsten Eisschwimmerinnen in Europa. Ist die Konkurrenz groß auf unserem Kontinent?
Ja, ich sage jetzt mal, Eisschwimmen ist schon eher eine Nischen, eine Randsportart. Wenn man jetzt zum Beispiel mal schaut, es gibt insgesamt weltweit 800 Menschen, die 1000 Meter in einem Wettkampf geschwommen sind. Also es ist dann doch eher eine überschaubare Zahl. Und ich sage, die längste Strecke, die es gibt, ist ja die Eismeile. Die Eismeile haben 400 Menschen weltweit bisher ungefähr bezwungen. Also es ist dann doch eher überschaubar.
Etwas mehr als 1600 Meter. Du bist eine von diesen Menschen, die das gemacht hat. Und du kommst aus einem Elternhaus, das beschreibst du in deinem Buch, in dem eigentlich immer gearbeitet wurde. Manchmal lagen die Eltern noch erschöpft morgens ins Bett, wenn ihr als Kinder dann in die Schule gegangen seid. Gemeinsame Mahlzeiten gab es selten. Aber haben deine Eltern dir vielleicht etwas vorgelebt, was man Disziplin und Fleiß nennen könnte und was auch für diesen Sport dann wichtig ist?
Also ich muss sagen, meine Mutter ist halt da so der treibende Pol gewesen. Meine Mutter geht ja auch ins Eiswasser.
Gibt es auch auf einigen Fotos, immer schön mit Badekappe.
Richtig. Und meine Mutter ist weit über 70 mittlerweile. Ja, die geht halt einfach in Chiemsee und da ist es auch vollkommen wurscht, was es für ein Wetter ist. Die geht, weil sie es braucht und weil sie sagt, das macht sie einfach froh und das macht sie glücklich und es gibt ihr ein gutes Gefühl.
Stehen manchmal Leute am Rand des Chiemsees und sagen, brauchen Sie Hilfe? Können wir ein Rettungsboot holen? Brauchen Sie einen Schwimmreifen?
Ja, freilich, so Sprüche, die erfahren wir eigentlich öfters. Oder dann einmal, was der Spruch ist, wie kalt ist es denn oder ist gar nicht so kalt oder irgendwie sowas.
Aber braucht man Disziplin für diesen Sport? Also du hast gesagt, den inneren Schweinehund zu einem kleinen Chihuahua machen, aufzustehen, sich die lockere Kleidung anzuziehen. Und irgendwann stehst du ja am Rand des Sees, am Beckenrand. Da würden vielleicht 70% von uns sagen, ich gehe nach Hause. Du bleibst aber stehen, ziehst dich aus und springst ins Wasser. Was ist das, was du hast, was uns vielleicht manchmal ein bisschen fehlt?
Naja, also ich habe zum Glück meinen Kopf und ich habe eigentlich einen starken Willen und ich weiß, dass ich es kann und ich weiß, dass ich gut vorbereitet bin und ich blende dann alle Störfaktoren aus. Also
wie geht das?
Ja, es macht einen Unterschied mental aus, ob jetzt zum Beispiel die Sonne strahlt und draußen liegt Schnee. Dann hat man tendenziell mehr Lust zum Eisschwimmen zu gehen, obwohl die Wassertemperatur ja genau die gleiche ist. Wenn im Tag vorher Schmuddelwetter war, jetzt schüttet's und dann ist ein Wind, dann geht man da tendenziell weniger gerne rein. Und einfach mit dem Wissen, ich weiß, dass ich das schaffe, ich weiß, dass ich das kann. Die Wassertemperatur ist genau die gleiche. Und jetzt machst du Schritt für Schritt das, was du jeden Tag machst.
Ist dann funktioniert es. Die Routine, dieses Ritual, das immer Gleiche, auch etwas, was dem Körper hilft? Und was gehört dazu, wenn du sagst, immer das Gleiche? Ist es eine bestimmte Atmung? Du hast schon von der Kleidung gesprochen, aber was gehört noch zu dieser Routine, bevor man dann mit den Füßen zuerst ins Wasser steigt?
Ja, es fängt ja auch schon an, dass ich weiß, wenn ich zum Eisschwimmen gehe, dass ich da nicht in Hetze sein soll, weil der Körper ja im Eiswasser Stresshormone ausschüttet. Also das heißt, ich muss da mir sagen, so, jetzt nehme ich mir eine Auszeit, jetzt gehe ich zum Eisschwimmen und dann hat für mich nur das Eisschwimmen Bedeutung und nichts anderes mehr. Und es fängt dann damit an, dass ich meine Kleidung Schritt für Schritt entledige und ich aber auch die Reihenfolge von der Kleidung auch, das macht, spielt eine Rolle. Mhm. Weil ich muss natürlich das oben auflegen, was ich zuerst brauche, wenn ich aus dem Wasser komme. Also nicht, dass ich dann noch einen riesen Klamottenberg durchsuchen muss. Und da geht es eigentlich schon los. Schon beim Entkleiden und dann ist eigentlich so.
Was liegt denn dann oben auf? Erst was Warmes an die Füße oder deine Wärmejacke? Dann rein.
Ja, eigentlich liegt bei mir das Handtuch ganz oben auf, weil zuerst muss ich mich abtrocknen und dann habe ich einen Wärmemantel, aber das ist bei jedem persönlich was anderes.
Und was kann dieser Wärmemantel, was meine Winterjacke nicht kann? Sind da so kleine Akkus eingebaut und so kleine Öfen? Wie so eine Heizdecke stelle ich mir das vor, mit zwei Armlöchern.
Es gibt tatsächlich so Wärmewesten, aber der stinknormale Wärmemantel, den eigentlich alle Eisschwimmer haben, der sitzt halt recht locker und der geht halt über die Knie und das ist halt auch nochmal ganz gut. Ich sage ja, modisch ist es jetzt nicht der tollste Sport, aber...
Obwohl diesen Winter ja viele diese großen, langen Mäntel dann anhaben. Und wenn man dann sich in der richtigen Reihenfolge ausgezogen hat, wenn man mental sich beruhigt hat, das scheint so ein bisschen wie beim Golf zu sein, da sagen ja auch viele, das ist eine mentale Sache, wie du den Ball dann triffst und ob du ruhig oder abgelenkt bist. Du fokussierst dich auf deinen Körper und vor allen Dingen auf die Atmung. Wollen wir gleich mal über die Atmung sprechen?
Ja.
Okay. Mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk ist Julia Wittig. Was? Der Name sagt dir nichts? Dann sind sie ja gar keine Eisschwimmer oder Schwimmerinnen. Denn sie ist Weltrekordhalterin, sie ist Goldmedaillengewinnerin in diesem außergewöhnlichen Sport, für den man sich körperlich und mental, das lerne ich gerade heute Morgen von Julia, richtig gut vorbereiten kann. Und wenn man das macht, dann droht auch keine Lebensgefahr. Julia, wir haben schon gesagt, in den Neoprenanzug im Winter sich reinquetschen geht gar nicht, wenn man mal an einem kalten See dann tatsächlich eintauchen will. Eisschwimmen beginnt bei 4,9 Grad Wassertemperatur. Dürfte man denn, das gibt's ja so, wärmende Fette, Cremes oder Öle benutzen? Nein.
Also das ist untersagt, das darf man nicht hernehmen. Wenn man es macht, dann muss man es gescheit machen, sonst wäre es ja kein Extremsport. Aber diese ganzen wärmenden Fette oder Öle, die man muss dann auch dran denken, falls man tatsächlich in Not gerät und falls man aus dem Wasser geholt werden muss, erschweren die natürlich dann die Rettung.
Weil man so glitschig ist oder warum?
Ja, genau.
Stimmt. Jetzt haben wir eben gesagt, die Reihenfolge, wie man sich entkleidet, ist wichtig, aber spielt Atmung neben der Fokussierung und der inneren Ruhe auch eine große Rolle?
Ja, die spielt eine immense Rolle, weil wenn ich die Atmung nicht beherrsche, das ruhige Atmen im Eiswasser, dann kann ich mich ja gar nicht fortbewegen. Also die Atmung ist die Voraussetzung dafür, dass ich mich dann bewegen kann. Und in der Regel ist es so, wenn man in ein kaltes Wasser geht, dann setzt Schnappatmung ein. Also eigentlich genau das Gegenteil. Eine Brustatmung, eine Schnappatmung, eine schnelle Atmung. Und jetzt muss man eben mental dagegen steuern. Anfänglich habe ich so gemacht, ich habe die Augen geschlossen, habe 2-3 Mal ganz tief durchgeatmet, habe mir gesagt, so Julia, du bist jetzt da ist das Eiswasser, es ist verdammt kalt, aber du kannst das, du gehst jetzt da rein Schritt für Schritt. Und dann habe ich meine Atemzüge gezählt. Und erst dann, wenn sich die Atmung beruhigt, kann man dann anfangen, die ersten Züge zu machen.
Mhm. Und
vorher
das könnte
man gar nicht anfangen.
Ja, okay, weil das dann gefährlich werden könnte oder warum?
Ja, wenn ich diese Schnappatmung habe, das wird immer gefährlich, weil dann kann ich keine gescheiten Schwimmzüge ausführen. Mhm.
Das stimmt. Und vor allen Dingen denke ich manchmal, wir haben ja immer mal Schnappatmung, nicht nur beim Eisschwimmen, sondern auch vor einem Vortrag, vor einer Prüfung, nach einem oder vor einem Streit oder einem wichtigen Gespräch. Das heißt, diese Atemtechnik könnte man ja auch übertragen in anderen Situationen, um zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich habe diese Prüfung, ich habe gelernt und kommt dann ein bisschen zur Ruhe, wie so ein beruhigendes Selbstgespräch.
Richtig.
So klingt das, als wenn du das so führst.
Ja, so mache ich es auch. Und das ist mir, also jetzt das Eisschwimmen, da habe ich jetzt mein Körper noch mal besser kennengelernt, als ich ihn ja ohnehin schon kannte von den Leistungssportjahren, von den vielen. Und es kommt mir natürlich gerade jetzt auch im Beruf, bei allen Situationen kommt mir das entgegen, dass ich vielleicht da in Notsituationen oder jetzt auch mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen, die wir da in der Schule alle umsetzen, dass ich da ruhig bleiben kann, wenn vielleicht andere schon ein bisschen aufgebracht sind.
Also es ist wie so ein Training im Kopf, etwas zu visualisieren und damit Ruhe auszustrahlen. Und das wäre ja eigentlich ganz gut, wenn wir nicht alle wie kopflose Hühner sofort durcheinander rennen, sondern einer bewahrt mal oder eine bewahrt die Ruhe. Das heißt, man kann diese mentale Stärke, ist das deine Überzeugung, auch tatsächlich üben?
Ja, also ich sage für mich, so, was ich immer in jedem Lebensbereich, das ist jetzt auch unabhängig vom Eisschwimmen, immer hernehme, ist Selbstgespräche mit mir. Das klingt jetzt, mag jetzt ein bisschen komisch klingen und befremdlich klingen, aber das mache ich ganz oft, dass ich sage, so, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt machst du es, jetzt bleibst ruhig, gehst da raus und hältst einen Vortrag oder machst das oder das und es funktioniert.
Nutze es einfach als therapeutische Stunde hier, den HR3 Sonntagstalk. Du kannst von deinen Selbstgesprächen. Aber es ist wirklich etwas, was dir ja hilft und was vielleicht auch vielen anderen helfen würde. Du motivierst dich damit ja selbst. Du scheinst etwas zu aktivieren, was ja in dir drin ist. Was ist das, was da lauert und gerne angesprochen werden möchte? Was glaubst du?
Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich jetzt allgemein von meinen Eltern die gute Konstitution mitbekommen. Mhm. Ich kann schon gut Störfaktoren ausblenden und dass ich auch mal nicht immer nur, wir haben es vorher schon mal gesagt, immer nur Wärme und immer nur Komfortzone, sondern dass man auch mal was macht, wo man mal, ich sage es jetzt mal ganz lapidar, die Pobacken zusammenkneifen muss und da jetzt einfach mal durch muss.
Ja, das scheint aber auch was zu sein, was du gerne möchtest, dass wir das ein bisschen öfter mal machen. Ja, oder verstehe ich dich da falsch?
Doch, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil jeder mal im Leben an irgendeinem Punkt kommt, wo man mal sagt, Mensch, ich kann einfach nimmer und ich kenne das vom Leistungssport, an dem Punkt komme ich oft, aber was dann der Körper noch fähig ist zu schaffen, wenn der Kopf sagt, ja, das Wasser ist jetzt, ich übertrage es jetzt aufs Eisschwimmen, das Wasser ist eiskalt und mir tut alles weh, aber ich schaffe das, ich mache das.
Oder wir sagen, wir haben alle keine Lust mehr gehabt, im Dezember Masken tragen, Abstand halten, man macht es für ein anderes Ziel, für die Gemeinschaft und dann hält man das eben durch aus Solidarität. Ich verstehe, was du meinst. Siehst du denn eigentlich dadurch, dass wir jetzt auch gesagt haben, es ist ein Extremsport, einfach reinhüpfen ins Wasser geht gar nicht ohne Vorbereitung, auch ohne Mentale, wie ich jetzt merke. Hat Eisschwimmen eine Altersgrenze?
Nein, hat es nicht. Aber die Voraussetzung ist natürlich immer, dass man körperlich gesund ist. Und bevor man Eisschwimmen macht, sollte man sich mal generell ärztlich durchchecken lassen. Das ist ganz wichtig.
Und genaue Methoden und Trainingspläne für ganz unterschiedliche Niveaustufen, vom Einsteiger über den Fortgeschrittenen bis hin zum Profi. Damit schaffst du dir ein bisschen deine eigene Konkurrenz, liebe Julia Wittig. Aber das weißt du ja, die gibt es natürlich. Und diese Trainingspläne gibt es auch in deinem Buch. Jetzt musst du gleich nur noch den Fragenhagel überstehen, aber da bin ich mir ganz sicher. Ich atme mich da jetzt mal mental rein und dann schaffe ich das auch. Bis gleich, Julia Wittig. Julia Wittig kann so einiges. Kindern einiges beibringen, als Lehrerin mit ihrer Mutter in eiskaltes Wasser steigen und sich einen Mentor an die Seite holen, der am Anfang, glaube ich, zu deinen Rekorden als Eisschwimmerin nicht ganz unwichtig war. Manchmal braucht man so jemanden, der einen an die Hand nimmt, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Was kann ein Mentor noch mal leisten, was du, die jetzt so ausgeglichen und so fokussiert wirkst, nicht schaffen kann?
Also mit dem Mentor sprechen wir vom Stefan Hetzer, das ist mein Trainer, der kennt mich schon aus Jugendjahren, der hat mich damals schon im Becken betreut und jetzt beim Eisschwimmen auch. Und Stefan Hetzer ist ein Mensch, der, also er kennt jetzt mich und meinen Körper sehr gut. Und er weiß auch, was er mir zumuten kann und was ich brauche, damit ich möglichst sicher meinen Sport ausübe. Es ist, ich sage, Eisschwimmen ist wichtig, dass man immer jemanden hat, der am Beckenrand steht oder besser, was heißt Beckenrand, der da am Seerand steht und einen beobachtet. Aus Sicherheitsgründen. Aber ich möchte ja auch auf Geschwindigkeit schwimmen. Und da ist es wichtig, dass man einen gezielten Trainingsplan hat und auch mal jemand, der sagt, ah, von außen gut gemacht oder das war jetzt nichts, mach mal die Wende nochmal. Also es ist wichtig, dass man von draußen einfach nochmal einen Input kriegt, wo man sich verbessern kann.
Brauchst du die harte Ansprache oder magst du lieber das Lob?
Also ich bin für beides offen. Es ist wichtig, dass man auch mal gesagt bekommt, das war einfach nichts, wenn es nichts war. Aber es ist natürlich schon auch wichtig, wenn dann was gelungen ist, dass dann jemand da ist und sagt, Mensch, das hast du super gemacht, ja. so geht's weiter.
Es ist kein Mannschaftssport, auch wenn man jemanden an der Seite hat, so wie du es ja gerade erwähnst, am Beckenrand oder am See. Du bist immer eine Einzelsportlerin gewesen, wenn ich dich richtig verstehe. So also beim Wandern, ja. Marathon, Schwimmen. Fehlt da manchmal das Team oder sind die Eisschwimmer unter sich wie ein kleines Team?
Ja, die Eisschwimmer, ich habe es ja vorher schon gesagt, das ist ja eine Nischensportart, so eine Randsportart. Das machen relativ wenige. Und da ist schon so, dass man wie eine Familie ist, man kennt sich und man erlebt auch die Wettkämpfe zusammen. Und beim Eisschwimmen ist ja so, durch das, dass man im Wasser nicht sehr lange sein kann, nimmt dann die meiste Zeit das Aufwärmen in Anspruch. Und wenn wir jetzt da in Burghausen, wir haben eine Infrarotkabine, das ist ja was ganz was Tolles. Und wenn wir dann da gemeinsam drin sitzen, da sitzen wir schon so um die halbe, dreiviertel Stunde und dann kommt schon das ein oder andere Gespräch auf. Also es ist schon so, dass man das zusammenschweißt.
Noch kennst du alle Eisschwimmer, aber wenn jetzt erstmal alle dein Buch über das Eisschwimmen lesen, Julia, dann wird ja, die Konkurrenz steigen. Also, es geht los mit dem Fragenhagel. Kurze Frage, kurze Antwort. Wenn wir jetzt die Augen schließen, wir sind Ende Januar, möchtest du lieber ans lauwarme Meer oder ist es immer bei dir der kristallklare, kühle Bergsee?
Kühle Bergsee.
Was ist dein anderes Hobby vielleicht noch, wenn du nicht gerade mit Wollmütze durch den See kraulst?
Lesen.
Was liest du gerade?
Ich lese immer eigentlich Krimis. Momentan lese ich einen von der Nene Neuhaus.
Ah, die war im November auch bei uns zu Gast.
Ah, super.
Der perfekte Sonntag für Julia Wittig, die Weltmeisterin, die Goldmedaillengewinnerin im Eisschwimmen, sieht wie aus?
Zu Hause sein. Nicht arbeiten und nicht Eisschwimmen. Vielleicht was mit der Familie unternehmen.
Was muss immer mit, wenn du deine Tasche packst für das Eisschwimmen?
Ein Tee, ein warmer.
Jetzt bist du kein kleines Mädchen mehr, eine Frau Anfang 40. Führst du das Leben mit dem, so wie du deinen Körper an die Grenzen bringst, was du dir als Kind immer vorgestellt hast?
Eigentlich schon, ja.
Ist das etwas, da frage ich nochmal nach, also ist Sport etwas, was in eurer Familie eine große Rolle gespielt hat? Du hast gesagt oder vorhin erwähnt, deine Mutter geht auch zum Eisschwimmen.
Ja, bei uns ist schon Sport immer groß geschrieben worden. Mein Bruder hat Fußball gespielt und meine Schwester und ich, wir sind geschwommen. Und das hat mich mein Leben lang begleitet. Mhm. Und das ist einfach was wichtig ist. Und jetzt man sieht es ja jetzt wieder gerade die Gesundheit. Und beim Eisschwimmen, habe ich ja vorher schon gesagt, hat man eine wunderbare Immunabwehr.
Konstitution.
Ich kann es nur empfehlen.
Schläfst du kalt, eiskalte Schlafzimmer kalt. Oder dann doch lieber warm? Nee, da auch kalt.
Kalt und ich schlafe nur in der dünnen Sommerdecke. Das ist zum Beispiel auch was. Das Eisschwimmen hat mein Wärmeempfinden hat das geändert. Und zwar friere ich nicht mehr so schnell. Ich habe nie Handschuhe eigentlich und schlafe tatsächlich immer mit einer dünnen Sommerdecke.
Wie viel Heizkosten kriegst du denn zurückerstattet dann?
Ja, einiges. Nein, also es sollte schon gemütlich sein, aber brauche ich es nicht warm.
Es ist ein ganz besonderer Sport. Wir haben auch in dieser Sendung schon das eine oder andere Mal erwähnt, dass nicht mehr alle Kinder schwimmen lernen. Das halte ich für einen ganz fatalen Fehler, darauf immer wieder aufmerksam zu machen. Und wer dann schwimmen kann, der kann dann auch anfangen, sich für das Eisschwimmen zu interessieren. So heißt auch dein Buch, liebe Julia Wittig, Schönster See in Deutschland, nicht nur zum Eisschwimmen, wäre meine letzte Frage.
Der Wörsee und der Chiemsee.
Klar, als Bayerin ist es natürlich richtig. Als Hessin halte ich jetzt mal dagegen. Der Edersee.
Okay.
Ich lade dich ein zum Eisschwimmen.
Ja, Bärbel, dann machen wir das zusammen.
Ja, okay. Freue mich drauf. Vielen Dank und dir noch einen schönen Sonntag, liebe Julia.
Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Immer gerne.
Zu Hause in Hessen. Ah!